Schönen Zeit-Samstag, heute mal 250 Kilometer von meinem Schreibtisch entfernt. Wir haben eben extra nochmal nachgeguckt. Ich habe mich nämlich heute in ein Studio in Heidelberg geschlichen. Es ist muckelig hier, also es ist nicht so besonders groß, aber für drei Leute reicht's und das reicht heute, denn dieses Studio ist in der Redaktion von Spektrum. Das ist ein Fachmagazin, Spektrum Verlag kennt ihr vielleicht, und hier wird ein Podcast produziert von Demianaue El Goos und Manon Bischoff. Die machen zusammen den Podcast Geschichten aus der Mathematik. Hallo.
Hi.
Hallihallo.
Oh, ich habe gerade schon gesagt, wir haben so viel schon vorab gelacht. Ich habe schon wie so Muskelkater im Gesicht. Aber ihr habt noch Energie.
Ja, hoffen wir mal.
Jetzt seid
Vielleicht
ihr
können wir
so
eine
ruhig.
5-Minuten-Pause machen vielleicht und danach machen wir weiter.
Vorab schon.
Das war gerade anstrengend, den ganzen Setup hier.
Genau, wir haben hier drei Mikros aufgebaut, damit ihr uns auch gut hört. Und normalerweise erzählt ihr beiden ja hier so. Für mich hört sich das an wie so Krimis aus der Mathematik.
Ja, wir erzählen, oder Demian erzählt Geschichten aus der Mathematik und ich erzähle Mathematik.
Genau, also es geht eh darum, die Leute hinter der Mathematik kennenzulernen und zwar, sagen wir mal, ein bisschen entspannt. Also wir machen
Entspannt
dann,
ist gut.
wir machen keine Biografien, sage ich jetzt mal. Also das ist
Ja.
irgendwie so, dass man beim Zuhören einschläft, ne?
Hallo? Wir machen Biografien bei Behind Science. Ich hoffe, hier schläft keiner ein.
Okay,
Danke.
also du verstehst, was ich meine. Also
Ihr
bei
teilt es ein
Mathe,
bisschen, ne?
also Mathe gibt es immer so ein, oh nee, Mathe und alle rollen die Augen und schauen weg. Also da muss man die Leute irgendwie schon begeistern, damit sie mitmachen.
Ihr habt ja auch so, also Demian, du hast richtig Mathe studiert, ne?
Genau.
Wie lange?
Also
Mehrere
ich
Abschlüsse.
habe in Argentinien ein Diplom in der Mathematik gemacht und danach auch dort eine Promotion und ich habe sogar noch ein Poster hinten dran gelegt.
Boah, das ist das volle Programm
Genau,
gegeben.
volles Programm, 100%. Ganz oft während des Studiums gibt es halt so Sachen, die mag man halt nicht, aber das ist ja überall so, ne, oder?
Ja, ja, ja.
Okay, numerische Mathematik, ich hasse dich.
Oh ja, oh ja.
Siehst du, Demian hat recht. Aber ansonsten war alles andere ziemlich cool.
Okay, das heißt, man auch bei dir im Physikstudium kam das auch vor.
Ich habe am Anfang auch Mathe noch mitstudiert und lustigerweise habe ich mein Auslandssemester in Argentinien gemacht, wo Demian ja auch herkommt, und habe dort numerische Mathematik gehört und habe deswegen aufgehört, Mathe zu studieren.
Oh mein Gott.
Okay.
Dann müsst ihr uns jetzt aber schon mal so ein bisschen aufklären, wenn man Mathe nicht studiert hat, was ist numerische Mathematik? Also, da kommen besonders viele Nummern vor, oder?
Das ist so, also vor allem in der Analysis gibt es sehr viele Probleme, die wir besonders theoretisch angehen.
Okay, sorry, ich muss noch mal eins zurückgehen. Analysis.
Analysis, das ist sowas wie die, sagen wir mal, da arbeitet man mit Funktionen.
Funktionen sind dann die mathematischen Probleme, wo auch Buchstaben drin vorkommen.
Quasi das, was man in der Oberstufe macht, wenn man Kurvendiskussionen und so
Ja,
macht. Das ist
das ist gut.
Analysis.
Okay, das können wir uns vorstellen.
Und das Problem ist, dass die Lösung von den mathematischen Problemen nicht immer, sagen wir mal, einfach zu berechnen sind. Und was man dann machen kann, ist annähern. Ja.
Okay, und das Annähern war nicht so euer Fall. Ihr
Nee,
wolltet eine richtige Lösung.
ja, richtig. Und man macht das auch meistens noch in Kombi mit Computern, wo man dann halt die Annäherung dann so programmiert, sage ich mal, weil man muss dann keine Ahnung, wie viele Schritte machen, und von Hand, das ist natürlich sehr lästig.
Ihr habt aber grundsätzlich immer noch Spaß an Mathe. Also bis auf dieses kleine Annäherungsproblem.
Ja, total. Also.
Absolut.
War eure erste Mathebegegnung dann in der Schule und dann konntet ihr nicht mehr loslassen davon?
Also ich kann mich noch erinnern, in der Grundschule hatte ich zum Beispiel ein extra Mathebuch. Also wir hatten alle sozusagen das Mathebuch, das
Ja.
alle halt gemacht haben.
So ein
Und ich hatte,
Schulbuch, ja.
genau, und ich hatte ein zweites Buch. Nur für mich allein, wenn Demian fertig ist, soll er da weitermachen.
Das hat dir deine Lehrerin, dein Lehrer
Genau,
gegeben?
genau.
Ach,
Ich
krass.
hatte mein
So mit
Buch.
extra Aufgaben, damit du dich nicht langweilst.
Genau. Ich war ehrlich gesagt immer ein bisschen gelangweilt von der Schulmathematik. Also, ich weiß nicht. Also, es hat Spaß gemacht und so weiter, aber ich war jetzt nicht der Typ, von dem man sagt, der wird Mathe studieren. Das sieht man, der ist ja hier, ne? Also, ich mochte eher so, ich weiß nicht, Sprachen, Chemie, Geschichte. Ich bin absoluter Geschichte-Fan. Und das, oh, jetzt, wo ich gerade merke, dass.
Jetzt bringst du es zusammen.
Alles fügt sich zusammen, genau, ja. Aber ja, und dann irgendwann mal habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich halt was studieren. Ich wollte eigentlich Archäologie studieren.
Aha. muss lauter sprechen.
Ja, nein, ich wollte nicht unterbrechen, aber es war gerade so ein Aha-Moment, so, weil tatsächlich habe ich, weil ich werden wollte wie Indiana Jones. Das war mein großer Traum.
Absolut cool, ne? Mhm. Und in Argentinien war ich immer in Patagonien und dort tauen halt überall Überreste von Dinosauriern auf.
Wow.
Und das ist alles super cool. Und eigentlich wollte ich Archäologie studieren, aber wo ich halt gelebt habe, gab es das nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir Mathe.
Ja, bei mir war es anders als bei Demian. Also ich war tatsächlich in der Grundschule und auch später eigentlich gar nicht so gut in Mathe, weil ich halt einfach nicht so gut im Rechnen bin und mich dauernd verrechne. Also ich habe angefangen, Mathe zu mögen, als dann nicht mehr so viele Zahlen drin vorkamen. Mhm. Und dann in der Oberstufe mochte ich auch Deutsch und so, weil ich auch gerne viel gelesen habe. Aber ich wurde von meiner Mutter, die Französisch spricht, halt großgezogen. Mhm. Und meine Lehrerin hatte mir gesagt, dass ich nicht so gut Deutsch kann und deswegen vielleicht kein LK nehmen sollte.
Ach so. Und dann hast du Physik genommen, so als Alternative.
Und Mathe. Dann. Wow. Und dann habe ich halt Mathe stattdessen genommen und fand es auch voll cool. Und dann habe ich gedacht, ach komm, dann probiere ich erstmal beides zu studieren und gucke dann, was mir besser gefällt. Genau. Und dann bin ich aber, ja, nach der numerischen Mathematik bin ich dann halt bei Physik geblieben.
Ich muss ja sagen, Lucia und ich, wir erzählen hier schon häufiger, dass wir unsere Probleme mit Mathe hatten, was irgendwie auch daran liegt, dass unser Gehirn so ein bisschen Zahlen rausfiltert. Also wenn wir jetzt einen Text lesen und da kommen Zahlen drin vor, ich sehe die quasi gar nicht. Also wir überspringen die so ein bisschen. Das ist so, als wäre da so ein schwarzer Balken drüber. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ihr sowas lest mit Zahlen oder so Formeln, dann ist das für euch, als wäre da so, als würde da was aufglitzern.
Also
das klang nicht so gerade überzeugt.
Nee, also wie gesagt, Zahlen an sich. Und ich muss sagen, man sieht halt im Mathestudium einfach super, je nachdem, was man macht, aber auch nicht unbedingt viele Zahlen. Also das ist ja auch das, was ich daran mochte, dass man das halt eben nicht so sieht. Und dass es eben dann irgendwann mal nicht mehr wirklich ums Rechnen geht, sondern halt eher um was zu beweisen oder sich was zu überlegen und so. Und also ich kann mit Zahlen nicht so wahnsinnig, wahnsinnig gut.
Also ich muss zugeben, als ich früher in Argentinien zur Schule fuhr, habe ich immer mit den Zahlen von den Autokennzeichen rumgespielt. Das Typische ist, dass man irgendwie Primfaktorzerlegung macht von diesen Zahlen.
Klassiker.
Ja, ein Klassiker. Also man kann mit Zahlen schön rumspielen und das habe ich auch schon gemacht. Also ja, also ich muss sagen, also es ist nicht so, dass ich total zahlenfeindlich bin.
Nein, ich möchte ja auch, dass wir jetzt hier mal Menschen treffen, die Zahlen lieben oder irgendwie Formeln lieben und diese Rätsel lieben. Ja, und eigentlich ist ja heute der Plan, dass ihr mich so ein bisschen mitnimmt in so eine Folge von euch. Denn ihr seid ja die Profis, um Geschichten aus der Mathematik zu erzählen. Und deswegen würde ich jetzt so ein bisschen an euch übergeben.
Ja, also wir haben ja jetzt gerade schon über Zahlen gesprochen. Und wir wollten mit dir über die Zahl 0 sprechen.
Oh ja, ich glaube, mit der komme ich noch klar.
Das ist trügerisch, die Zahl 0 ist trügerisch. Ich bin mir sicher, am Ende der Folge wirst du sagen, ich komme mit der Zahl 0 nicht klar.
Oh, okay.
Also nee, das klang ein bisschen gemein. Ja. Aber nee, aber super spannend.
Ja, also ich weiß schon, die 0, die gab es gar nicht immer, ne, hier.
Also genau, also wenn ich würde mal anfangen mit einem Kommentar. So, wenn man sagt 0, schauen wir uns mal, sagen wir in Redewendungen, da ist Null eigentlich immer ein bisschen negativ behaftet. Ne? Also du bist eine Null oder im Fußball gibt es ja die Nullnummer, so ein Spiel, das 0-0 ausgeht. Und das benutzt man auch, also ich weiß nicht, ich war in einem Bewerbungsgespräch und das war eine absolute Nullnummer.
Stimmt,
ne?
So eine richtige Enttäuschung würde man, glaube ich,
also es gibt sehr viele Redewendungen, wo die Null irgendwie so der Buhmann ist. Also das einzig Positive, was mir so spontan auffällt, ist die schwarze Null. Und ich weiß nicht, das heißt ja auch ein bisschen
positiv. Ja.
Also wenn du der Kassenwart von einem Verein bist, dann ist es schon positiv.
Ja, wenn du schwarze Zahlen schreibst.
Ja, aber im Prinzip feiern wir die Zahlen nur nicht so richtig. Ne?
Also. Nee, ich denke mir gerade entspannt, weil bei einer Null musst du nicht so viel rechnen. Also da muss ich mir jetzt, die finde ich, fühlt sich für mich nicht so stressig an.
Absolut. Aber dann willst du durch Null teilen und dann was passiert.
Das geht nicht, ne?
Ja, genau.
Da war doch was.
Da war ja
aber was. Das ist doch auch immer perfekt, weil da hört halt dann die Rechnung sofort auf. Das fand ich dann auch immer praktisch. Aber für euch nicht. Geht das Rätsel dann los, ne?
Er ist irgendwie so unzufriedenstellend. Ah, okay. So mit allen anderen Zahlen, die kann ich durcheinander dividieren, miteinander multiplizieren und so weiter. Und bei der Null darf ich eine Operation nicht machen. Schon irgendwie doof.
Schon eine Nullnummer, ja.
Voll die Nullnummer.
So die Redewendung.
Okay. Aber ja, aber ich denke, am besten fangen wir am Anfang an, oder?
Gerne, ja. Wo ist der Anfang?
Beim Big Bang.
Oh, wow. Und der Anfang. Okay.
Ja, aber
die Null da dann schon? Oder die kam da raus?
Das ist so die Frage. Also die Frage ist ja generell, wie konnte irgendwas wohl aus dem Nichts entstehen? Oder wo kommt alles her? Also das ist so ein bisschen die Null in der Physik. Also wenn man alles auf Anfang, Zeit bei t gleich Null.
Ja.
Was ist passiert vor 13,6 Milliarden Jahren.
Mhm.
Eine große Frage ist halt wirklich, sind wir alle aus dem Nichts entstanden? Wo kommt die Materie überhaupt her, die wir im Universum sehen und so? Und da sind die aktuellen Theorien tatsächlich, dass es sowas wie eine Null oder das Nichts gar nicht gibt. Also man kann auch keinen leeren Raum schaffen. Selbst wenn man das perfekte Vakuum schafft,
ja.
Also hier dieser Raum, wir schmeißen alles raus, alle Teilchen raus, alle Luftmoleküle, selbst dann sind überall Quantenfelder, heißt das. Klingt jetzt irgendwie ein bisschen weird. Okay. Und die schwanken die ganze Zeit hin und her. Das heißt, man hat, selbst wenn man einen komplett leeren Raum hat, immer wie so ein Feuerwerk aus Teilchen und Antiteilchen, die kurz aufploppen und wieder verschwinden.
Das klingt toll.
Das klingt richtig toll. Das heißt.
Also ist die Null ein Feuerwerk?
In der Physik im Prinzip ja. In der Physik könnte man fast sagen, es gibt sowas wie eine Null gar nicht.
In der Physik? Und jetzt sagt Demian, aber in der Mathematik gibt es nicht.
Bevor wir zur Mathematik rüberkommen.
Ja. Sorry, ihr habt das Kommando.
Eine kleine Überleitung. Und zwar, der Ursprung ist ja, dass man halt die Null mit nichts assoziiert. Ja?
Ja.
Und du hast ja schon am Anfang gesagt, ja, ich komme mit der Null super gut klar.
Ja.
Weil die Null ist halt total chill. Also der vertraut man halt. Ne? Also,
ja.
Und
die hat kein Vorzeichen, schön.
Lange Zeit war das aber nicht so. Und es gibt halt sehr viele Gründe dafür. Zum einen aus der Philosophie.
Ja.
Eben weil wir halt die Null mit dem Nichts assoziieren. Ja. Und das Nichts ist in der Philosophie irgendwie halt total. Ja, also das ist da kann man lange drüber diskutieren, ja.
Aha.
Also ich kann mich mal erinnern, in der Schule mal über Heidegger gelernt haben zu müssen.
Ja.
Und da gab es so ein total weirdes Zitat, das Nichts nichtet, ja.
Oh.
Und ich möchte jetzt nicht super rein in die Philosophie, weil das ist super verwirrend und da muss man super konzentriert, sagen wir mal, drin sein.
Mhm.
Man könnte sagen, dass es ein Problem mit dem Nichts ist, wie definieren wir das Nichts? Man müsste eigentlich sagen, okay, das ist das Gegenteil von etwas oder von allem, was da ist.
Ja.
Und vor allem in der Mathematik, aber auch in der Philosophie mögen wir es halt nicht, wenn wir etwas in einer Negation definieren. Also wenn wir sagen, wir definieren diesen Begriff als Gegenteil von etwas anderem. Ja?
Mm.
Vor allem in der Philosophie, auch in der mathematischen Ecke der Philosophie, da gibt es immer Krach, da gibt es immer Probleme. Also wir mögen das, wir möchten direkte Definitionen. Ja?
Mal interessant, es gibt eine mathematische Ecke der Philosophie. Alles
auf jeden
klar.
Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und da fängt es schon an.
Die Null ist nicht so chillig, wie ich dachte.
Genau. Dann kommen wir zu Problemen mit der Null.
Noch mehr Probleme.
Ja. Wir fangen mit Stress an, ja.
Oh, toll.
Also ich denke mal, zum Beispiel in Florenz. Ja, Florenz.
Auch sehr schön.
Eine coole Stadt.
Ja.
Und zwar während der Renaissance oder vor allem auch die Zeit davor war das eine sehr, sagen wir mal, vom Handel lebende Stadt.
Ja.
Ja, also vor allem Seidenstoffe und das alles, ja, und daraus.
Auch als Da Vinci da war.
Genau, und die Medici, ich weiß nicht, ob du die Medici kennst, das ist diese Bankiersfamilie, die damals am Start war.
Genau.
Und viele Begriffe vom Bankwesen kommen halt von Italien von damals. Ne?
Aha, auch die schwarze Null.
Oh, ich weiß es nicht. Ich glaube, das würde ich eher nicht sagen, aber zum Beispiel Bank. Bank kommt vom italienischen Begriff Banco. Das ist wie eine Bank halt auf Deutsch auch, ne, wo man sich hinhockt.
Aha.
Früher hat man dort zum Beispiel auch Handel betrieben und es gab halt kein Gebäude, Bank, sondern man hat irgendwie auf dem Platz, hat man sich irgendwo hingehockt und hat gesagt, hier, mein Geld, dein Geld, ne,
zack, zack. Okay.
Und als es in Italien halt die Null gab, hat man diese Null auch benutzt, um zu betrügen, so bei Bilanzen zum Beispiel, ja? Wenn die Bilanzen halt nicht irgendwie gut aussahen oder wie sie halt aussehen sollten, dann hat man irgendwie so hinten dran noch eine Null hinten dazu gepackt.
Aha.
Weil, also, wenn dann funktioniert die Bilanz wieder, ne?
Also, wenn es um Geld geht und die Null nicht die erste Zahl in der Reihe ist, dann ist die Null schon auch sehr gut.
Genau, ne?
Ja.
Okay, also, es ging sogar so weit, dass die Zahl Null verboten wurde.
Weil damit so viel getrickst wurde.
Genau. Und dann haben sie gesagt, das wollen wir nicht. Also tschüss Null, also ab sofort gibt es keine Nullen mehr. Unser Arbeitstitel war ja so die Geschichte der Zahl Null. Bis jetzt haben wir wenig von der Geschichte der Zahl Null erzählt.
Ja, wo kam sie denn her?
Und das ist aber wirklich eine super spannende Geschichte. Und zwar, ich meine, in unserem Podcast erzähle ich immer die Geschichte von einer Person.
Ich würde fast sagen, es ist eine Biografie, ne? Auch wenn du es so abgeschrieben hast.
Okay, von mir aus eine Biografie von einer Person.
Ja.
Und man erzählt dann die Mathematik, aber wir haben halt immer so eine Person, die ist unser Protagonist.
Ja.
Und bei der Null gibt es das gar nicht. Also es gibt keine Person wirklich, wo du sagen kannst, die hat's drauf.
Die hat die Null gefunden.
Und das ist wirklich super rar in der Mathematik. Also die ersten Anfänge, wo man halt über die Zahl Null, sagen wir mal, reden kann, das hat mit dem Stellenwertsystem zu tun. Sagt dir das was?
Nee.
Okay, du benutzt das aber die ganze Zeit. Ja,
ist das quasi einfach so Zahlen in der Reihenfolge bringen?
Also wenn du eine Zahl sagst, zum Beispiel 127, ja?
Genau, dann weiß ich genau die Reihenfolge.
Dann schreibst du ja 1, 2, 7. Ja. Und die 1, das ist keine 1, das ist eigentlich 100. Ja?
Ja.
Und die 2 ist nicht 2, sondern 20. Ja. Und die 7 ist, ja, 7.
Aha.
Okay, das ist das Stellenwertsystem, wo du halt Zahlen, große Zahlen mit so ganz vielen kleinen Ziffern repräsentierst. Und die Stelle, an der sich die verschiedenen Ziffern befinden, sagt was dazu aus, was sie im ganzen Kontext zu tun haben. Ja?
Okay. Das ist zum Beispiel, nur ganz kurz um einzuhaken, das ist ja bei römischen Zahlen ja nicht so.
Da muss man die dann noch miteinander verrechnen.
Genau,
auch, ne?
Wenn du zum Beispiel also einen Strich und ein V hast, dann ist das 4.
Mhm. Strich und V ist 4, richtig?
Ja, genau. Ja, Glück gehabt. Genau, und nicht 15 zum Beispiel.
Stimmt, ja.
Und man hat bei den römischen Zahlen auch keine Null, was mir lange nicht aufgefallen ist.
Aber könnte man eine Null erzeugen, indem man das auch so verrechnet? Nee, gibt's gar nicht.
Nee, nee, das gab es damals nicht. Ne?
Okay.
Kurioserweise, genau, um zurück zur Anekdote über Florenz zu kommen. Dazu,
ja, oh mein Gott, genau, wir waren ja Florenz, ja.
Deswegen kam es erst zu diesen Betrugsfällen, als es dieses Stellenwertsystem gab. Mit der Null. Früher mit den römischen Zahlen, das ist ein total weirdes System. Und da kannst du halt nicht irgendwie so einen Strich dahinter stellen, oh, okay, jetzt habe ich ein bisschen mehr Geld. Ne? Das ist viel komplizierter in diesem System.
Wobei, ich bin, glaube ich, froh über das Stellenwertsystem. Also auch wenn das scheinbar in Florenz zu Problemen geführt hat, aber
ja, total.
Ich bin happy, dass man da jetzt nicht erst noch eine Zahl ausrechnen muss.
Okay. Zurück zur Geschichte der Zahl Null.
Ja.
Ja. Wenn ich zum Beispiel sage 107, ja?
Ja.
Da schreiben wir ja 1, 0, 7. Ja?
Mhm.
Und diese 0 bedeutet ja, es gibt hier keine Zehner. Ja?
Ja.
Und das ist tatsächlich der erste, sagen wir mal, Fall, wo man die Zahl 0 in der Geschichte benutzt. Nicht so wirklich als selbstständige Zahl, sondern um zu sagen, wir haben hier ein Stellenwertsystem und die Zehner benutzen wir hier in diesem Fall nicht, ne?
Ah, wie so ein Lückenhalter.
Genau, ja. Tatsächlich, bei den Babylonern gab es damals keine Null noch. Und dann haben sie einfach irgendwie, wenn es keine Zehner gab, haben sie direkt die Einer geschrieben. Also es gab 26, konnte 26 heißen oder 206.
Okay,
ja?
Aber also wer hat denn die Null das erste, also da hat man sie sozusagen in der Praxis das erste Mal benutzt, aber es klingt ja jetzt so, als hätte jemand die Zahl auch vorher schon benutzt. Nur noch nicht so in der Realität.
Tatsächlich umgekehrt. Also die kam viel später. Also der tatsächlich, sagen wir mal, was wir heute so anerkennen als die Geburt der Zahl 0. Das ist ungefähr in den 600, 700er Jahren nach Christus in Indien. Ja? Da gab es einen Mathematiker, der heißt Brahmagupta. Und der ist der absolute Boss. Also der hat wirklich angefangen, mit der Zahl 0 zu arbeiten. Ja? Der hat sogar die erste Definition geliefert. Der hat gesagt, 0 ist das, was man bekommt, wenn man eine Zahl von sich selbst subtrahiert.
Ja.
Ja. Und das klingt total blöd, wenn man irgendwie so...
Das ist aber schön, weil das war ja nichts Negatives dann, ne? Der hat eine Definition gefunden.
Ja, aber das ist ein super wichtiger Schritt, denn in diesem Augenblick ist halt die Null eine Zahl. Ab diesem gibt es irgendwie so ein Gefühl, wir können mit der Zahl Null rechnen, ja?
Aber die haben dann nicht sofort alle benutzt.
Das ist schrittweise. Pause, Geduld, mein Lieber. Es gibt da etwas, also der hat halt, der Brahmagupta, der hat etwas super Cooles gemacht, das wollte ich einfach mal mitbringen, weil das super cool war, ja. Und zwar hat er so Beispiele genannt, wie man mit der Zahl 0 arbeiten kann, ja. Und der hat das Beispiel mit Schulden gemacht. Also wir sehen, Zahlen waren lange Zeit wirklich sehr viel mit Geld, genau. Und der hat ein Beispiel genannt, als ich das gelesen habe, bin ich umgekippt. Er hat gesagt, stell dir vor, du hast Schulden, ja, in Höhe von X. Ja, du hast X Euro Schulden, sagen wir jetzt mal. Ja? Und davon subtrahierst du 0.
Ja, hast du immer noch X Schulden.
Dann hast du immer noch X Schulden.
Ja.
Das war seine Schlussfolgerung. Und ich fand das so funny, wie ich mir so vorstelle, wie irgendjemand irgendwie so zu argumentieren versucht. Ja, ja, also ich weiß, ich habe Schulden, aber hier nehmen wir doch mal kurz ein bisschen Null davon raus und jetzt damit habe ich jetzt keine Schulden mehr. Und dann muss halt der Brahmagupta kommen und sagen, du hast immer noch Schulden, mein Lieber. Aber also solche Aussagen kommen halt immer von einer Motivation her. Also er würde ja nicht von Schulden reden, wenn es nicht irgendwie mit seiner Realität zu tun haben würde. Ne?
Und so als Beispiel, Leute, die Null ist, hier, das hat die mit eurer Realität zu tun.
Ja, genau. Schaut mal her, ich habe hier ein cooles Konzept, Null. Mm. Und er scheint schon alles wirklich gut zu durchblicken, als er irgendwann mal sagt, okay, und Null geteilt durch Null ist Null. Und das ist erstmal nicht korrekt. Ja, also Null geteilt durch Null geht nicht, das kann man nicht machen. Das ist auch so ein typisches, sagen wir mal, eine typische Frage, die man oft, der Mathematik stellt. Und man sieht halt auch da wirklich die Grenzen von seinem Wissen. Also der hat wirklich eine Mammutaufgabe geleistet.
Ja.
Aber irgendwo gab es halt schon wieder Grenzen.
Da war es vorbei. Ja, okay.
Und kurz zusammengefasst, von Indien, 500 Jahre hat es gebraucht, bis das nach China kommt und nach Arabien.
Dieses Konzept, also genau. Das, was er definiert hatte.
Genau, die Null. Und in Arabien gab es da einen Big Boss, vielleicht kennst du den, Al-Khwarizmi?
Ja. Ja, kenne ich. Ja.
Der Oberchecker.
Ich weiß sogar was über den. Nach ihm ist doch auch der Algorithmus benannt.
Mhm. Genau, also das Algorithmus, Algorithmi. Also kann man sich schon vorstellen, dass das irgendwie darüber geartet ist. Tatsächlich.
Also er war auch so ein Brain da.
Genau. Ja. Dank Al-Khwarizmi ist das auch nach Europa gelangt. Und das ist, sagen wir mal wieder so, 13. Jahrhundert, ja? Besonders.
Ach krass, also so 700 Jahre nach Christus gab es die Null eigentlich schon, aber erst im 13. Jahrhundert kam sie hier nach Europa.
Ja, das braucht Zeit. Das war nicht so, dass alle Leute direkt ausgeflippt sind und gesagt haben, ach wie cool, die Null, die müssen wir jetzt benutzen. Viele mochten das nicht, auch als es in Europa ankam, da hat ein gewisser Fibonacci die Zahl 0 dank der Arbeiten von Al-Khwarizmi sozusagen in Europa eingeführt. Und das war das wurde erstmal, sagen wir mal, suspekt beäugt, von wegen, ich nicht, Digga.
Und wie haben die Null hier hingebracht? Also die schreiben sich so Mathematiker dann so Briefe oder
also
so?
Also damals ist es, also lange Zeit war das schon so, dass es um Briefe ging, aber vor allem mit dem Handel haben sich dann, sagen wir mal, Beziehungen zwischen verschiedenen Kulturkreisen entwickelt. Also vor allem,
wenn es vielleicht auch wieder um Geld ging.
Um die Schulden. Minus
genau. Ne? Ja.
Und das Interessante ist, dass, sagen wir mal, 300 Jahre danach immer noch nicht wirklich die Null in Europa anerkannt wurde.
Aber das heißt, also das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Wir müssen uns sozusagen in eine Zeit denken, in der es Zahlen gab, aber Null gab es nicht? Gab es denn dann auch alles nicht, was kleiner als 0 war? Mhm.
Genau, also das kam, also ich meine, ich weiß, ich verstehe, dass es irgendwie total komisch klingt, ne? Ja. Aber es hatte schon einen guten Grund, zum Beispiel in der Algebra. Algebra hat man sehr oft benutzt, um irgendwelche Angelegenheiten von Flächen zu lösen, ja? Also ich bin ein Bauer, ich möchte so und so viel machen.
Algebra ist ja wirklich so, meint das Rechnen quasi, genau, ne? Genau,
also
ja.
Damals war das Rechnen, ja, so das okay. Klassische Rechnen. Ah. Und dagegen ist halt immer um Größen. Also wenn ich eine Fläche habe, die ist A mal B. Ein Feld, ja. Das ist 10 Meter lang und 10 Meter breit, ich ja. weiß nicht. Da ergibt es ja gar keinen Sinn, dass die Fläche irgendwie 10 Meter lang mal 0 Meter breit ist.
Mm. Ja? Ah, stimmt. Okay, man braucht die 0 eigentlich sozusagen gar nicht.
Also das ergibt ja gar keinen Sinn, ne?
Ja.
Und solche Umstände haben halt dazu auch geführt, dass es halt lange gedauert hat, bis in Europa die 0 so wirklich ankam.
Aber in anderen Ländern war es ja auch schon logisch, für Leute damit zu arbeiten.
Vor allem interessant, also das alles, was ich jetzt erzählt habe, ist sozusagen nicht in der neuen Welt passiert, ja. Mhm. Aber man weiß zum Beispiel, dass auch die Maya die 0 benutzt haben, zwar nur als Platzhalter, so wie, also in diesem Stellenwertsystem, die haben der 0 jetzt nicht wirklich so einen eigenständigen Status gegeben, aber ich fand es halt super spannend, weil es halt total kulturell unabhängig von allen anderen war.
Ja, aber dann war die 0 da.
Da war sie da. Und zu guter Letzt dachten wir, es wäre doch mies, wenn wir jetzt so lange über die Null reden und über Mathematik und wir nicht wirklich konkret etwas Mathematisches machen.
Ja, da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf.
Und zwar gehen wir, sagen wir mal, so 150 Jahre in die Vergangenheit.
Ja, ist schon die erste Null dabei.
Genau. Und zwar ist es die Geschichte, sagen wir mal, ein paar Aspekte der Mengenlehre. Ja?
Okay, ja, erinnere ich mich noch dran. Wir hatten ja auch dann Mathe in der Uni und da kam Mengen, das war das erste Thema.
Das ist spannend. Super oft sozusagen Einstieg in Mathe, wenn man irgendwie was in der Uni hat, dann sieht man ganz oft Mengenlehre.
Genau, ne? das ging immer noch so.
Das ist auch super intuitiv, ne?
Genau, man muss sich irgendwie vorstellen, also ich habe mir in meinem Kopf ist so eine Menge quasi immer ein Sack, der gefüllt wird mit irgendwelchen Dingen.
Genau.
So ähnlich, genau, wie du eben auch gesagt hast, mit dem leeren Blatt. Also ich stelle mir vor, das ist kein Blatt, sondern es wäre ein, wie so ein Geschenkesack und da wäre bei der Null dann wahrscheinlich nichts drin.
Genau.
Wie wir lernen.
Total. Das Kuriose ist, dass sehr lange Zeit dieser Begriff der Mengenlehre nicht so wirklich mit der Mathematik zu tun hatte. Ja. Bis vor 150 Jahren, ne?
Ach so.
Ja, und da kam halt der Cantor, Georg Cantor, Mathematiker, und hat gesagt, ja, ich habe hier eine super coole Idee, schaut mal her. Ja. Mengenlehre. Und am Anfang...
Alle so cool.
Also ehrlich gesagt waren die nicht so begeistert, aber das ist ja schon etwas, das wiederholt sich in der Geschichte der Mathematik. Jemand kommt mit einer neuen Idee, sei es die Null, sei es die Mengenlehre am Anfang flippt niemand aus, alle sagen, geh nach Hause und erst mit der Zeit sagen die, ach ja, eigentlich war das cool, was du gemacht hast.
Oh.
Ja? Aber okay, was ist dann passiert? Also der Cantor, der hat eigentlich so ganz spontan und locker die Mengenlehre benutzt und erarbeitet. Und eine Frage, die sich halt stellt, ist, wie können wir uns Mengen konstruieren? Erlauben wir einfach, dass alles, was wir als Menge so wahrnehmen wollen, halt eine Menge ist? Oder wollen wir irgendwie so Regeln dafür? Ne? Cantor hat halt gesagt, machen wir doch einfach Mengen, wie wir lecker lustig sind. Ne? Und,
okay.
Und dann wird schon gut gehen. Ne? Und es ging halt nicht gut.
Ah, also es gab keine Definition und so.
Genau, und wenn man halt das nicht so rigoros macht, dann gibt es Probleme. Mhm. Und das Problem, das ist super bekannt. Es gibt dazu eine schöne Geschichte, eine Geschichte in der Geschichte, die ich dir jetzt erzählen werde und die dieses Problem veranschaulicht. Ja?
Ja.
Und zwar gab es irgendwann mal vor langer, langer Zeit in einem längst vergessenen Dorf ein Barbier.
Ja.
Und der Typ wollte halt, sagen wir mal, seinen Gewinn maximieren. Ist ja auch so ein Thema hier in der Geschichte der Null, ne?
Ja.
Und dann hat er gesagt, okay, alle Leute, die sich selbst halt den Bart rasieren, die werden halt nicht zu mir kommen, weil sie das schon selber machen.
Ja,
ne?
Genau.
Also werde ich mich darum kümmern, absolut alle Männer im Dorf zu rasieren, die sich nicht selbst rasieren.
Ja, gutes Ziel.
Klingt doch super, ne? Ja. Und tatsächlich hängt da so ein Schild auf am Eingang. Alle Leute hier herein, ne? Also wenn du dich nicht selbst rasierst, dann komm mal her.
Ja.
Und ich rasiere dich, ja?
Ja.
Das Problem ist, dann stellt sich die Frage, wer rasiert den Barbier?
Also, oder nicht?
Also es gibt zwei Alternativen. Entweder er rasiert sich selber oder nicht.
Also oder jemand anders oder niemand. Also vielleicht lässt er den Bart doch einfach sehr lange wachsen.
Wir können eigentlich beide, die zwei letzten Alternativen zusammenfassen ist, er rasiert sich nicht selber.
Ja, genau. Okay,
okay, gehen wir Fall 1 nochmal durch. Ne?
Ja.
Er rasiert sich selber.
Ja.
Ja? Was steht da im auf dem Schild am Eingang? Hier kommen alle rein, die sich nicht selbst
rasieren. Ja, das heißt, er wird eigentlich nicht in seinen Laden kommen.
Also eigentlich sollte er sich nicht selbst rasieren, ja?
Ja.
Also wenn wir davon ausgehen, dass er sich rasiert,
ja,
dann kommen wir zum Schluss, dass er sich nicht rasiert.
Moment. Ja.
Klappt das?
Ich glaube ja. Also es gibt auf jeden Fall ein Problem. Also so der Spruch, wie er den da drauf geschrieben hat, funktioniert nicht mehr, wenn er sich selber rasieren möchte.
Genau. Und wenn wir die zweite Alternative, sagen wir mal, testen, er rasiert sich nicht selber, dann müsste er dem
sich
Schild...
Sich
trotzdem rasieren, ne? Ja. Kabum bum, ne? Okay. Also wir haben die zwei möglichen Alternativen untersucht. Er rasiert sich oder er rasiert sich nicht.
Ja.
Und in beiden sind wir zum Widerspruch gekommen, ne?
Das heißt, wir müssen an seinem Spruch was ändern.
Nee, also dieser Spruch ist tatsächlich das Problem. Also dieser Spruch ist eine mathematische Menge, ja?
Aha.
Und da gab es halt ganz viel Stress und Streit und alle haben gesagt, okay, das war's mit der Mathematik, es war mir eine Ehre, unter ihnen dienen zu dürfen, das passt nicht mehr, das ist also... Das kriegen wir nicht gebacken, ne? Das war's, ne? Also es gab so wirklich so, sagen wir mal, Panikmomente, ja?
Wegen diesem Beispiel?
Ja, also ich möchte jetzt nicht super ins Detail gehen, aber wenn du in einem mathematischen System eine Aussage findest, die widersprüchlich ist, dann ist das gesamte System wertlos.
Also das, okay, stand jetzt auf der Kippe, dass das ganze Ding mit den Mengen vielleicht gar nicht funktioniert.
Und der ganzen Mathematik vielleicht, im schlimmsten Fall.
Was?
Genau. Also das war Krise Big Time, ja? Und entsprechend...
Die sind aber schnell zu verunsichern, so Mathematiker.
Und da kommt halt ein Mathematiker ins Spiel, der... sagen wir mal, sich nicht verunsichern lässt. Ja? Und er hat es drauf und er wusste und er weiß, was er so tut und er hat gesagt, ich finde eine Lösung dazu. Ja, und zwar hieß der Ernst Zermelo, das ist ein deutscher Mathematiker gewesen.
Oh.
Und der hat 1904, glaube ich, ein Paper veröffentlicht, wo er die, sagen wir mal, Regeln dafür gefunden hat, wie man Mengen konstruieren soll. Ja?
Ja.
Und das ist, also der hat jetzt nicht in so eine Liste von Mengen gegeben, ne? Sondern der hat ein Rezept dafür gegeben, wie man Mengen konstruieren
damit
kann.
Damit es klappt. Okay.
Damit nicht so ein Bullshit passiert, ne?
Ja.
Wie mit dem Barbier. Ne?
Ja.
Und in dieser Liste von Regeln, es muss ja eine Anfangsmenge geben, mit der wir arbeiten.
Eine kleine sozusagen.
Was wären denn die beste kleine Menge, die es gibt?
Eine leere.
Eine leere Menge, genau. Und die leere Menge ist in der Mengenlehre sozusagen das Pendant zur Zahl 0.
Ja.
Das ist die einzige Menge, die Zermelo in seinem Axiomensystem definiert, also in seinem Regelwerk, Mengenlehre-Regelwerk definiert.
Er sagt, das ist die einzige, die
Es ist die einzige, die er so beim Namen
konkret
nimmt. Er sagt, Leute, nur mal so, es gibt die leere Menge. Ja? Also ich rede hier keinen Quatsch, das ist eine Aussage, so, es existiert die leere Menge. Ja?
Okay.
Und dann sind es alles halt, alle anderen Regeln sind halt Regeln, wie man mit dieser Menge andere Mengen macht. Ja?
Wie man die füllen kann.
Wie man irgendwie mit dieser Menge eine Menge mit drei Elementen machen kann und mit vier und dann geht es rüber zu den Unendlichkeiten, zu den natürlichen Zahlen, zu den reellen Zahlen und das ergibt so ein wunderschönes Regelwerk und das alles aus der Null, also aus der leeren Menge beziehungsweise der Null. Und ich fand es halt schön als, sagen wir mal als, wir sind ja irgendwie so wieder zurück beim Big Bang, ne? Also wo alles aus dem Nichts entsteht.
Wo alle Mengen aus der leeren Menge kommen.
Und tatsächlich.
Tatsächlich, nicht nur alle Mengen, sondern über die Mengenlehre ist quasi die ganze Mathematik begründet. Mhm. Also das heißt, egal was wir machen, theoretisch kannst du es zurückführen auf die Mengenlehre und damit halt auch auf die leere Menge.
Also das heißt, wenn wir das jetzt verstanden haben, dann haben wir eigentlich Mathe verstanden.
Genau. Leere, also wir müssen einfach nur die Null verstehen, sozusagen, ne?
Ja. Krass, dass es so lange ohne die Null ging.
Genau, also deswegen waren wir halt total lost die ganze Zeit.
Ja.
Ne? Ja, wir haben halt nicht durchgeblickt. Ne?
Zum Glück kennen wir sie.
Um die Anekdote über den Barbier nochmal abzuschließen. Ja,
ah, ja, da gibt es noch einen. Ja, wie hat der es dann gemacht?
Ne? Also Zermelo hat ja sozusagen diese wilden Mengen, die zu diesem Barbier-Paradoxon geführt haben, rausgeschischt, ne? Geh nach Hause, wir wollen euch nicht, ne?
Ja, es ist jetzt klar, wenn der Barbier mit seiner Menge weitermachen möchte, muss er was an dem Spruch ändern.
Er muss sogar noch was anderes ändern. Und zwar, wir müssen einen Schritt weitergehen und fragen, die Kunden, was sind das für Kunden? Ja? Was würdest du so als Klientel nennen?
Menschen mit Bart.
Menschen mit Bart, sagen wir mal so, ja? Und die Axiomatisierung, dieses Regelwerk von Zermelo sagt dann, okay, wenn du ein Barbier bist, mit diesem Spruch kannst du gerne machen, unter einer Voraussetzung. Du gehörst nicht zur Zielgruppe.
Ah ja, obwohl du einen Bart hast.
Nee. Das bedeutet, wenn du ein Barbier bist, mit diesem Schild, dann musst du notwendigerweise eine Person sein, die keinen Bart hat. Also nur dann endest du nicht wieder in so einem chaotischen System.
Stimmt. Ja? Wenn man sich nicht gezielt rausdefinieren will, also wenn man an dieser Definition nicht viel ändern möchte, dann ginge das nur, wenn er quasi gar keinen hat.
Und das ist halt, sagen wir mal, sicher. Da passieren halt keine komischen Sachen.
Oh, da hätten wir aber auch drauf kommen können.
Können wir auch drauf kommen.
Also ich habe das Gefühl, wir brauchen die Null. Aber sie ist nicht so stressig, wie ich zwischendurch mal dachte.
Also ich denke, wir sind heutzutage, sagen wir mal, schon ziemlich chill mit der Null am Start.
Denkt ihr, es ist gut, dass wir die haben?
Auf jeden Fall.
Also ich denke, ohne die Null wäre heute Mathematik wirklich ein Desaster.
Ja.
Absolut.
Ja, dann wären ja auch einfach die Systeme auf der Welt komplett unterschiedlich. Und ich meine, ganz früher, da hast du vielleicht noch nur Briefe geschrieben und sonst nicht so viel davon mitbekommen, wie andere auf der Welt rechnen. Aber jetzt, wenn wir alle so zusammenarbeiten wollen, ginge das ja gar nicht, oder?
Ja, und ich meine, also ganz viel Technik wird es ja wahrscheinlich auch gar nicht geben, weil wir gar nicht die zugrunde liegende Mathematik hätten, um das überhaupt umzusetzen. Aber auch, ich meine, wenn man sich, ich glaube, wir mussten in der Schule mal mit den römischen Zahlen rechnen.
Ja.
Mhm. So allein addieren. Ist einfach scheiße. Also es ist halt einfach blöd.
Stimmt.
Und also ich habe mir das natürlich dann immer, du hast eben nämlich auch gesagt, man muss das dann ja ausrechnen, man übersetzt sich das
was
ja
das
in
für
Zahl.
Eine Zahl ist, ja.
Aber das, wenn man diese Zahlen ja gar nicht hat, sondern dass die Zahlen sind, in denen man denkt, also es wird super kompliziert, auch dividieren oder so. Es wird richtig, also ist auch so schon manchmal eklig, aber es wird ja noch schlimmer.
Mhm. Aber was jetzt natürlich neu dazu kam auch, dass es Zahlen dann gibt, die kleiner sind als Null. Also so negative Zahlen, die gab es dann ja vorher auch nicht, ne?
Mhm.
Weil jetzt sind ja Schulden dann auch oft einfach Minuszahlen. Oder wenn man nicht die schwarzen Zahlen schreibt, sondern auf einmal im Minus ist, das gab es ja dann vorher auch nicht.
Ja, und mit der Null kann man auch an den Schulden nichts ändern, ne?
Nee, das könnte man vielleicht vorher dann einfach besser wegignorieren. So. Da ist kein Minus davor, aber das gibt es gar nicht. Das kann gar nicht sein. Ja, Null, habe ich das Gefühl, hat uns ein bisschen mehr in die Realität gebracht.
Obwohl es ein super abstraktes Konzept ist, auf jeden Fall.
Ja, und ich würde sagen, wenn euch jetzt der Kopf nicht raucht, sondern ihr Lust habt auf mehr Geschichten aus der Mathematik, dann guckt unbedingt mal in unsere Podcast-Beschreibung. Da ist der Link zum Podcast von Demian und Manon. Und ja, wir dürfen verraten, es geht ja auch immer um Menschen bei euch. Es wird Mathe anhand von Pizzastücken erklärt und da versteht es jeder. Da kann man neue Spaß daran gewinnen. Und wir hören uns dann am nächsten Science-Samstag wieder. Ich sage immer, passt gut auf euch auf. Das wünsche ich euch natürlich auch.
Dir auch.
Passt gut auf euch auf.
Auf jeden Fall, pass auf dich auf.
Und wir können auch verraten, es wird eine Anschlussfolge geben. Das hört ihr dann bald. Tschüss.
Tschüss.